Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 9. Juni.
We're building a wall on the border of New Mexico and we're building a wall in Colorado. We're building a beautiful wall, a big one that really works, that you can't get over, you can't get under. And we're building a wall in Texas.
So klang das bei Donald Trump, wenn er zum Thema Migration sprach. Einfach eine Mauer bauen und fertig ist die Flüchtlingspolitik. Schlicht und hart, so mögen es seine Fans. Zugleich empörten sich viele Menschen in den USA darüber und am Ende wurde dieser laute und meist unreflektierte Mann aus dem Weißen Haus schließlich auch abgewählt. Nur, und das ist die Erkenntnis des heutigen Morgens. Es ist nicht so, dass unter Joe Biden und dessen Regierung nun alles im sanften Kleid der bedingungslosen Nächstenliebe daherkommt. Das hat jetzt Kamala Harris, die Vizepräsidentin, überdeutlich gemacht. Sie, die als künftige Kandidatin für das höchste Amt in den USA gehandelt wird, hat Guatemala besucht. Das mittelamerikanische Land kämpft mit Armut, Korruption und Gewalt. Viele Menschen machen sich auf, deshalb auf den Weg, um illegal in die USA einzuwandern. Aber für diese Menschen hat Kamala Harris eine ziemlich klare Botschaft parat. Kommt nicht hierher. Do not come.
And I want to emphasize that the goal of our work is to help Guatemalans find hope at home. At the same time, I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come.
Damit sie auch keiner missversteht, ruft sie die Menschen in Guatemala auf, ihre Verwandten und Freunde von diesem gefährlichen Trip abzuhalten. Am Ende, sagt sie, seien die einzigen, die von einem illegalen Grenzübertritt profitieren würden, nur die Kojoten. So nennt man die illegalen Schlepper, die den Migranten das Geld abknöpfen.
The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. So let's discourage our friends, our neighbors, our family members from embarking on what is otherwise an extremely dangerous journey, where in large part the only people who benefit are coyotes.
Die ehemalige Generalstaatsanwältin von Kalifornien zeigt hier drei Dinge. Sie steht für Klartext und für Law and Order. Das ist eine große Einladung an alle Donald Trump-Wähler. Und wenn es um Grenzpolitik geht, sind die Demokraten weit davon entfernt, links zu sein. Do not come. Das ist klar, das ist präzise. Aber links ist es mit Sicherheit nicht. Und drittens, sie möchte Amerika zeigen, dass Joe Biden recht hatte, als er im Wahlkampf das Folgende über sie sagte.
Kamala, as you all know, is smart, she's tough, she's experienced, she's a proven fighter for the backbone of this country.
Fazit, wenn Donald Trump tatsächlich im Jahr 2024 nochmal als Präsidentschaftskandidat antritt, dann trifft er auf eine demokratische Gegenwehr. Was wir in diesen Tagen erleben, ist Kamala Harris, eine Präsidentin im Wartestand. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem Bestseller-Autor, Filmemacher und ehemaligen Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust spreche ich über sein bewegtes Journalistenleben und seine Bekanntschaft mit Ulrike Meinhof, die Journalistenkollegin und Linke, die dann zur Terroristin wurde.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Ulrike Meinhof, die auch so ein bisschen ungeschickt war insgesamt, dass die allen Ernstes in den Untergrund geht und sich bewaffnet und irgendwie Banken überfällt. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, muss ich wirklich sagen.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt stellt uns eine neue Raketenaktie an der Wall Street vor. Eine Aktie, die innerhalb von 5 Tagen über 100% zulegen konnte. Wir hören, wie David Hasselhoff, nicht zu verwechseln mit Rainer Haseloff, Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister, aus der Patsche hilft. Und wir beschäftigen uns mit dem FBI, das durch einen genialen Trick weltweit Hunderte von Schwerstverbrechern hat überführen können.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Friede, Freude, Eierkuchen. Unter diesem weltbewegenden Motto demonstrierten am Samstag in Berlin gut 100.000 teilweise Nackte für das Gute und gegen das Böse. Love Parade heißt diese Fortsetzung der Hippie-Bewegung mit anderen Mitteln. Flower Power ohne Flower und ohne Power.
Ein typischer Eröffnungsspielzug von Stefan Aust. Ironisch, humorvoll und, wenn es sein muss, böse. Aust hatte Spiegel TV gegründet, aber das war in seinem reichhaltigen Journalistenleben nur eine seiner Heldentaten. Davor hatte er die Zeitschrift konkret zum bedeutendsten Magazin der Studentenrevolte gemacht. Er reiste mit Rudi Dutschke zum Beispiel nach Prag. Er schrieb Seite an Seite mit Ulrike Meinhof, deren Zwillingstöchter er schließlich vor dem palästinensischen Trainingscamp für Kinderterroristen retten musste. Er war Spiegel-Chefredakteur, 13 Jahre lang. Und ich 13 Jahre an seiner Seite als Ressortleiter für Wirtschaft, später als sein Hauptstadtbüroleiter. Aust ist, ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen, ein publizistisches Urviech, ein Tausendsasser, der sich seine Neugier, seine Unabhängigkeit und seine Streitbarkeit nicht hat nehmen lassen. All das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, die ich überblicke, noch nicht mal abgeschliffen. Heute ist dieser Stefan Aust genauso neugierig, genauso unabhängig und genauso streitbar wie in den 90er Jahren, als ich ihn kennenlernte. Er ist übrigens Herausgeber der Weltgruppe. Und Autobiograf ist er neuerdings auch. Zeitreise heißt das Werk, das von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Gegenwart ragt. Wir haben gut anderthalb Stunden über diese Zeitreise gesprochen. Das gesamte Gespräch, versetzt mit vielen Originaltönen von Dutschke, von Meinhof, von Schröder, Merkel und anderen, gibt es am Samstag als Pioneer Morning Briefing Podcast Spezial. Aber jetzt eine kleine Kostprobe am frühen Morgen. Einen schönen guten Morgen, Stefan Aust.
Ja, guten Morgen.
Stefan, du hast ein reiches Journalistenleben gelebt und bist immer noch dabei, richtig?
Ja, alt genug inzwischen.
Aber du bist nicht als Journalist geboren, sondern als, kann man das so sagen, Bauernsohn?
Naja, mein Vater hat mal, nachdem er von der Schule geflogen war, weil er einem Lehrer buchstäblich das Portepee runtergerissen hat, ist er von der Schule geflogen und hat dann eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und hat dann später nach dem Krieg, zwischen den Kriegen war er viele Jahre in Amerika, vor allen Dingen in Kanada, hat er dann einen winzigen kleinen Bauernhof, der eigentlich meinem Großvater gehörte, bewirtschaftet.
Und deine Mutter? Hat in diesen Bauernhof hineingeheiratet?
Naja, meine Mutter war sehr viel jünger, also war Jahrgang 23.
18 Jahre jünger.
Ja, und hatte eigentlich während des Krieges, am Ende des Krieges, angefangen ein Sportstudium. Also wollte so Sportlehrerin werden. Und da war ihre Lehrerin, war die Schwester meines Vaters, die war Sportlehrerin. Und dann nach Ende des Krieges wusste die auch nicht wohin. Und dann hat meine Tante, hat ihr gesagt, da gibt es diesen kleinen Bauernhof und vielleicht kannst du da mithelfen. Und dann hat sie meinen Vater dort kennengelernt und ihn dort geheiratet.
Aber Bauernhof war nicht so romantisch, wie sich das heute viele vorstellen.
Nein, es war eine winzige kleine Klitsche, das waren 15 Hektar, da würde heute jeder Bauer sich totlachen darüber.
Und das Leben deiner Mutter war ein hartes Leben, wie ich den Tagebuchaufzeichnungen entnehmen kann. Ja. Ich habe hier eine Stelle mir mal notiert, die ich anrührend, aber vielleicht auch bezeichnend fand. Vielleicht magst du die einmal lesen.
Ja, ich hab ein Tagebuch von meiner Mutter gefunden. Donnerstag, 6.7.39, mein liebes Tagebuch. Ach, ich muss immerzu weinen. Mir ist so klöterig zumute, habe so ein Heimweh, möchte so gern zu Mutti, kann fast gar nichts essen. Lieb ist keiner zu mir, wenn du sprechen könntest und mich hören, liebes Tagebuch. Ich brauche so sehr eine mitfühlende Seele. Oh, liebes Tagebuch, tröste mich doch. Ich bin ganz verzweifelt. Da war sie eben 16 Jahre, musste zum Pflichtjahr. Ja, Pflichtjahr war sie auf so einem Bauernhof.
Die Vorform des Arbeitsdienstes.
Ja, so ungefähr. Also die hatte es nicht leicht. Die war eine außerordentlich wirklich kluge und auch sehr gewiefte Frau, muss ich wirklich sagen. Die war wirklich
streng nicht, auch nicht, mit dir.
Sie war auch streng, ja, aber auch nicht immer. Man darf nicht vergessen, die hatten fünf Kinder, eins nach dem anderen. Ich war der Älteste. Und dieser winzige kleine Bauernhof mit 6 Kühen, die dann später 62 bei der Sturmflutkatastrophe da ertrunken sind, da mussten die morgens früh um 5 aufstehen und Kühe melken und im Winter ausmisten. Und es gab keine Heizung im Haus, sondern einen Kachelofen. Und also es war schon, wenn man sagen, ziemlich runtergekommen. Das war ursprünglich eine ganz gute, sehr gut gebaute, klassizistische Villa gewesen, wenn man so will. Gab es mal eine Glashütte früher, aber es war alles ziemlich runtergekommen und die Eltern haben wahnsinnig viel arbeiten müssen. Deswegen hatten die gar keine Zeit, ihre Kinder zu erziehen.
Die Journalistenkarriere von Stefan Aust ging früh los. Erst bei der Schülerzeitung, die hieß Wir, und schon bald nach der Schule heuerte er bei Konkret an. Dort lernte er eben auch jene bereits erwähnte Ulrike Meinhof kennen. Eine meinungsstarke Linke, die später blutige Nachkriegsgeschichte schrieb mit der Roten Armee-Fraktion der RAF. Ulrike Meinhof konnte die auch schreiben, war ja eure Kolumnistin.
Ja, also die war ja ursprünglich, Konkret ist ja ursprünglich eigentlich eine DDR-Erfindung, wenn man so will. Studentenkurier und dann Konkret, und die DDR hat das richtig finanziert. Ich habe mich immer später, als es rausgekommen ist, habe ich mich gewundert, was eigentlich mit den bundesdeutschen Geheimdiensten war. Das keiner gemerkt, dass das Geld irgendwie aus anderen Ecken kam. Und dann hat aber Röhl, ich glaube so 64 oder sowas in der Gegend, sich mit der DDR überworfen, hat mal eine kritische Serie über die DDR geschrieben, DDR Intim, weiß ich noch, also wie gesagt, vor meiner Zeit, und dann haben die den Geldhahn abgedreht. Und das war aber die Zeit des Beginns der Studentenbewegung, und dann hat er das Ding umgestellt, hat es anders gedruckt, und dann gab es auch ein bisschen nackte Bilder, ach, aber verglichen mit dem, was heute ist, war das nichts, also es war Pik, also. Und dann habe ich später erst dort angefangen. Und Ulrike Meinhof, die ursprünglich ja Chefredakteurin gewesen war, hat dann noch als Kolumnistin gearbeitet und hat ihr Geld im Wesentlichen verdient bei öffentlich-rechtlichen Anstalten. Panoramabeiträge gemacht, viel Hörfunk gemacht. Hörfunk wurde damals sehr gut bezahlt. Und da hat die richtig gut verdient und hat bei Konkret einmal im Monat erschien das Blatt eine Kolumne geschrieben, und dadurch war sie dann auch relativ viel in der Redaktion und hat bei Besprechungen teilgenommen. Also das heißt, ich kannte sie eigentlich ganz gut.
Ich möchte eigentlich meinen, dass die Sorge um die Autorität in der Welt, in der wir gegenwärtig leben, verdächtigt werden muss als die Sorge um den Bestand der gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse und der Herrschaftsverteilung.
Du warst für sie ja so eine Art Revisionist, einer, der eigentlich den Klassenkampf sozusagen frühzeitig verlassen hatte, weil sie ja schnurgerade in Richtung des Terrorismus dann sich entwickelte.
Also ich hab, als ich sie dort kennengelernt habe, habe ich natürlich mitgekriegt, dass sie sehr auf DDR-Kurs war. Dann kam die Studentenbewegung, dann hat sie so den Eindruck erweckt, das fand sie nur ganz toll. Die waren aber alle ein Stück jünger als sie. Also sie war 12 Jahre älter als ich, also dann auch, sagen wir mal, 10 Jahre älter als diese studentischen Aktivisten. Die waren für sie sehr jung, und das fand sie ganz toll, aber es war schon klar in jedem Gespräch, dass sie eine wirklich überzeugte Sozialistin oder auch Kommunistin war. Was ich nicht wusste, hat sie erst später, habe ich das erfahren, dass sie war Mitglied der illegalen KPD, und sie hatte sehr, sehr enge Beziehungen zur DDR und hat aus ihren Positionen auch kein Hehl gemacht. Das war auch so, war sie nun mal. Und ich war nicht so ein Anhänger der DDR, also keinesfalls. Für mich war die DDR, das war ja doch ein paar Jahre nach dem Mauerbau, für mich war ein Staat, der seine Bürger einsperrt, überhaupt nicht diskutabel. Da konnten die mit anderen Sachen kommen, solange sie lustig sind mit den Kinderkrippen und weiß der Teufel was. Also das war für mich überhaupt völlig inakzeptabel. Und so war ich über viele Dinge auch mit Ulrike Meinhof und auch mit Klaus-Rainer Röhl schon damals anderer Meinung und habe das auch gesagt. Also ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Artikel von Peter Weiß, der war der Schriftsteller, der war auch mein Wahlschriftsteller in der Schule beim Abitur, einen Artikel gedruckt, schafft 2, 3 viele Vietnams, Zitat von Che Guevara. Da habe ich eine heftige Diskussion mit Röhl gehabt und habe gesagt, ich denke, wir wollen den Vietnamkrieg beenden, jetzt wollt ihr noch mehr davon schaffen. Also das war nicht mein Ding.
Wie hast du ihre Entwicklung erlebt, von der Sozialistin, Kommunistin, dann schließlich zur Terroristin. Du warst ja an ihrer Seite in gewisser Weise jedenfalls der Jüngere, der Redakteur, der auch dienende Redakteur. Mhm. Aber wie hast du das erlebt?
Sie hat sich im Laufe der Zeit, als ich noch bei Konkret war, schon verändert. Das kann man an ihren Kommentaren sehen, in denen sie, was weiß ich, den Kaufhausbrand, als Bader und Enzlin und ein paar andere in Frankfurt ein paar Kaufhäuser in Brand gesteckt haben. Da hat sie einen Artikel geschrieben, das Progressive liegt in der Tat. Nicht? Also da war sie schon der Meinung, ein Kaufhaus in Brand zu setzen, sei irgendwie eine politische Tat. Oder nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, wenn ich mich recht entsinne, hat sie geschrieben, wer ein Auto in Brand steckt, ist ein Attentäter oder ein Brandstifter. Wer 100 Autos in Brand steckt, ist ein politischer Aktivist oder so ungefähr. Also man merkte schon, es war so ein langsamer Zug in Richtung auf die Gewalt. Aber das war eine andere Art von Gewalt als der Terrorismus. Kaufhausbrandstiftung, wissen wir, das war der erste Schritt für die in den Untergrund. Aber es war nicht so, dass man den Eindruck hatte oder ich hatte, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Ulrike Meinhof, die auch so ein bisschen ungeschickt war insgesamt, dass die allen Ernstes in den Untergrund geht und sich bewaffnet und irgendwie Banken überfällt. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, muss ich wirklich sagen.
Stefan Aust, der Spiegel, Gerhard Schröder. Das war ein spannungsreiches Dreieck in den rot-grünen Regierungsjahren. Im Jahr 2005 schließlich musste Gerhard Schröder aus dem Amt des Bundeskanzlers ausscheiden. Aber nicht, weil wir vom Spiegel ihn damals hart angegriffen haben, sondern, Stefan Aust hat da so seine eigenen Überlegungen. Hören Sie selbst.
Der hätte ja weiter regieren können. Es gab, also ich weiß eines genau, dass ursprünglich, als er Kanzler wurde mit den Grünen zusammen, da wollte er eigentlich lieber eine Ampelkoalition. Er wollte eigentlich lieber die FDP drin haben, aber dann waren die Grünen so stark und die SPD so stark, dass das nicht nötig war und dann ging das nicht mehr. So. Und deswegen habe ich mich gewundert, als ich nochmal nachgeguckt habe, sie hätten eine Ampelkoalition machen können. Die SPD hatte 1% weniger, 1 Prozentpunkt weniger als die CDU und die FDP war drin und die Grünen waren drin und FDP, Grüne und SPD hätte gereicht, um eine Regierung zu bilden, ohne weiteres, ganz dicke. Und ich habe dann sogar, also jetzt mich nochmal bei Schröder erkundigt, wieso eigentlich? Und da habe ich so ein bisschen erfahren, wie das wohl gewesen ist.
Dass Franz Müntefering, der SPD-Vorsitzende, richtig, denn davor war schon der geteilte Kanzler einer unserer Titel,
richtig,
Gerhard Schröders Abwahl begann schon damit, dass er den Parteivorsitz an Franz Müntefering abgegeben hat, der, richtig, dann in dieser Sekunde, ich würde sagen, illoyal geworden ist.
Die ganze Partei ist illoyal geworden. Also sie wollten lieber als Juniorpartner in der großen Koalition zu versuchen, die SPD zusammenzuhalten, als das Risiko einzugehen, nochmal die Macht zu übernehmen. Sie hätten ohne weiteres weiter regieren können. Die haben ja noch nicht mal mit den Grünen oder der FDP verhandelt.
Also Gerhard Schröder wurde nicht vom Spiegel verraten, sondern von den eigenen Leuten?
Also ich habe neulich den Begriff in dem Zusammenhang etwas ironisch gesagt, wer hat ihn verraten? Die Sozialdemokraten. Das ist so gewesen. Da gibt es gar keine Frage.
Das Berufsleben und auch das Ende des Chefredakteurs Stefan Aust beim Spiegel, all das hat aus naheliegenden Gründen immer sehr eng korrespondiert mit dem politischen, dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Bundesrepublik. Auch darüber haben wir gesprochen. Und es überlagerte sich, so komplex ist Geschichte, manchmal der Innerspiegel-Machtkampf um den Chefredakteur Stefan Aust vermischte sich mit dem Machtkampf von Gerhard Schröder um die Macht in Berlin, ja, um das Bundeskanzleramt. Und daraus wurde auf einmal dann ein doppelter Machtkampf, der in Berlin für Gerhard Schröder verloren ging und in der Folge dann für dich als Chefredakteur.
Ja, was im Grunde noch viel verrückter oder was mit so einem verrückter Aspekt bei der Geschichte ist, dass diejenigen, die uns unterstellt haben, übrigens Schröder ja teilweise auch, nicht? Der hat gesagt, du hast sie zur Kanzlerin gemacht, was totaler Blödsinn ist. Nicht? Aber in seinen Memoiren...
Er hat gesagt, du hast sie zur Kanzlerin gemacht, jetzt sieh zu, wie du sie loswirst.
Auch das.
Darauf kommen wir noch.
Und das ist richtig, aber dieselben, die uns, wie ich meine, fälschlicherweise das unterstellen, das sind dieselben, die heute jede Kritik an der Kanzlerin als Majestätsbeleidigung betrachten. Ich war damals kritisch, bin das heute noch so.
Politisch ist Angela Merkel auf Gerhard Schröder ja gefolgt und im Buch ich will nicht sagen, du rechnest ab, aber du schreibst schon, dass die scharfen Werkzeuge der Oppositionsführerin gegen die Arzneimittelapotheke der Homöopathie hier ausgewechselt wurde. Enttäuschung?
Nein, ich hab von Angela Merkel nichts erwartet, was dann hätte enttäuscht werden können. Ich war überrascht, wie schnell sie aus ihren, sagen wir mal, eher wirtschaftsliberalen Positionen sich bewegt hat in eine rot-grüne Ecke von Anfang an. Übrigens auch interessant, wie schnell die SPD-Minister im Kabinett sich wohlgefühlt haben bei Angela Merkel. Im Grunde hat Angela Merkel die Politik der rot-grünen Koalition damals 1:1 weitergemacht.
Aber wir haben nach der für mich jedenfalls unvorstellbaren Havarie in Fukushima noch einmal die Rolle der Kernenergie überdenken müssen und deshalb uns entschlossen, den beschlossenen Weg des Herbstes noch schneller zu gehen und zu gestalten. Wir wollen, dass der Strom der Zukunft sicher sein soll. Und für diesen Strom der Zukunft brauchen wir eine neue Architektur unseres Energiewesens.
Muss man nicht sogar sagen, Deutschland wird heute links von Gerhard Schröder regiert?
Weit, weit links von Gerhard Schröder. Gar keine Frage. Das ist so.
Was lehrt uns das eigentlich über den Zustand in diesem Lande? Ist das nur Zeitgeist? Ist da ein Kern von ökonomischer Vernunft drin zu erkennen? Oder trudelt dieses Deutschland hier in Richtung Abseits?
Das kann ich überhaupt nicht sagen. Da bin ich wirklich überfordert, da Prognosen abzugeben. Aber also eines kann man ja sehr deutlich sehen. Sie hat das Land sehr stark verändert. Sie hat als allererstes die Partei, die CDU, sehr stark verändert. Die Partei, die CDU, ist heute sehr viel rot-grüner, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Und das kann man als Modernisierung betrachten, kann man sagen, das musste unbedingt sein. Wenn man das so sieht, kann man. Und das hat aber dazu geführt, dass die SPD ziemlich ausgetrocknet ist. Die hat also die Strategie von Angela Merkel, ob das so bewusst gewesen ist, wenn es dann eine war, hat ja was damit zu tun, dass sie die Position der Opposition praktisch übernommen hat. So, und damit hat sie der SPD den Lebensraum genommen. Und dann passierte eben etwas, ob das nun eingepreist und überlegt war oder ob sie gedacht hat, das passiert nicht, dann ist, wenn man die CDU sozusagen als Paket nach links verschiebt, dann wird rechts irgendwie eine Lücke frei. Und da hat man eben gesehen, das war ja im Wesentlichen ein Resultat der Flüchtlingspolitik, der Migrationspolitik, dass dann plötzlich rechts davon sowas wie die AfD auftaucht. Nicht? Den Namen haben die ja sogar von ihr, die Alternative.
Die Alternativlos.
Wenn ich meine Politik für alternativlos erkläre, dann darf ich mich nicht wundern, wenn irgendwelche Leute sagen, es gibt doch eine Alternative. Und die ist dann unerfreulich.
Und wie hat der Journalismus eigentlich auf diese Verschiebung innerhalb der politischen Parteien reagiert? Deiner Ansicht
hat sich mit, hat sich mit verschoben. Also ich glaube, die grundsätzliche Distanz zu den Regierenden, die wir, glaube ich, gehabt haben, dass wir mit Leuten irgendwie etwas dicker waren, wenn sie in der Opposition waren und wenn sie dann an der Regierung waren, waren sie für uns genauso ein Zielpunkt der Kritik. Das hat sich zum Teil merkwürdig verschoben.
Dieses Augstein-Diktum, ein Politiker und ein Journalist können auf Dauer Freund nicht sein.
Ja, und ich hab den Eindruck, dass in der gesamten Medienszene man sich sehr viel stärker an den Regierenden orientiert, als das bei uns der Fall gewesen ist.
Journalisten sind zu Aktivisten geworden?
Vielleicht sind Aktivisten zu Journalisten geworden, vielleicht eher so rum. Und das hat natürlich auch was mit der Entwicklung des Journalismus oder der Medien insgesamt zu tun. Also als Ulrike Meinhof noch Journalistin war, bei Konkret und bevor sie wie Terroristin wurde, hatte sie immer so einen Satz, den sie gesagt hat, der stammte auch nicht von ihr, den hat sie, glaube ich, von irgendeinem Medienwissenschaftler übernommen. Zeitschriften sind Unternehmungen, die Anzeigenraum produzieren als Ware, die durch den redaktionellen Inhalt absetzbar wird. Das heißt, die Werbung war das Produkt, was verkauft worden ist, und der Journalismus war dazu da, der Werbung möglichst viel Reichweite zu geben. Das ist zwar zynisch gesagt, aber in gewissem Sinne stimmt es natürlich. Journalismus hat sich noch nie aus sich selbst finanziert. da wären die Abonnements viel zu teuer geworden. Mhm. Und da die Werbung ganz wesentlich in der ersten Stufe ins private Fernsehen, überhaupt ins Fernsehen gegangen ist und in der zweiten Stufe ins Internet gegangen ist, gibt es im Medienbereich einfach nicht mehr genügend Einnahmen. Und das führt dazu, dass alle Verlage Personal abgebaut haben, ich will nicht sagen ohne Ende, aber fast ohne Ende, und die Leute auch nicht mehr so gut bezahlt werden, wie sie früher bezahlt worden sind, weil man damit kein Geld mehr verdienen kann oder nicht genügend Geld verdienen kann. Und das hat dazu geführt, dass Leute, die eine Karriere machen wollen, auch die Geld verdienen wollen, die tun alles andere, als in den Journalismus zu gehen. Das machen sie nicht mehr. Das heißt, in den Journalismus gehen vermehrt Leute, die sich eher als politische Aktivisten sehen. Die sind erst Aktivisten und dann gehen sie in die Medien, um dort ihre Meinung auch zu verbreiten. Und das ist eine wirklich ziemlich verbreitete Geschichte. Man kann das sehr deutlich daran sehen, was Leute, die irgendwo angestellt sind, was die noch auf ihren Twitter-Plattformen absondern. Da kann man dann sehen, was sie wirklich meinen. Und das führt dann dazu, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei allen möglichen anderen Medien, dass man den Eindruck hat, der Journalismus wird zu einem großen Teil aus Aktivisten, politischen Aktivisten betrieben.
Was ja eigentlich gegen die Intention dieses Berufsstandes ist, der beobachten soll, präzise, wenn es geht, ja, und der eigentlich eine vermittelnde Funktion zwischen dem Publikum und der Wirklichkeit, ja, darzustellen hat und nicht Teil von Wirklichkeit.
Ja, und dann gibt es eben, sag mal, so die große Welle der gesellschaftlichen Positionen. Und an diese große Welle passen sich Journalisten an, aber die Politik natürlich auch. Man hat ja den Eindruck, dass die Regierungen ja auch irgendwie aus Wellenreitern bestehen. Die gucken, wohin geht die Welle. Vorher werden Meinungsumfragen gemacht und dann passt sich die Politik der vermuteten öffentlichen Meinung an. Sehr interessante Entwicklung.
Das ganze Gespräch mit Stefan Aust hören Sie am Samstag auf thepioneer.de. Oder, auch nicht schlecht, Sie laden sich heute noch die neue Morning Briefing Podcast App bei Google oder im App Store runter. Auch da können Sie dieses und andere Gespräche hören. Sehr komfortabel, sehr modern, ganz neu. Danke, dass Sie dabei sind.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da hat das Bundesverkehrsministerium mal ausgerechnet, was denn an CO2 tatsächlich eingespart würde, wenn wir auf die Inlandsflüge verzichten würden, wie es die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock angeregt hatte. Bei mir ist jetzt Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Und du hast das, wie ich dich kenne, selbst berechnet. Ist das wirklich wahr?
Naja, Gabor, nicht ganz. Also die Linkspartei wollte das eigentlich ganz genau wissen und das Bundesverkehrsministerium hat es dann mal berechnet als Antwort auf eine große Anfrage. Und die Antwort ist durchaus interessant, denn der Anteil von Inlandsflügen an den gesamten Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors ist überschaubar. 1,36%. Nur mal zum Vergleich, auf den Schiffsverkehr entfallen 0,99%, auf den Schienenverkehr 0,45%, aber vor allem 96% entfallen auf den Verkehr auf der Straße.
Das heißt aber doch im Umkehrschluss, ein Tempolimit wäre der effizientere Weg, um Klimaschutz zu gewährleisten. Oder, Michael, denkst du vielleicht, es wäre einfach besser, wir würden Fußgänger sein?
Klimafreundlicher wäre diese Alternative, Gabor, ja. Denn auf der Straße ist wirklich was zu holen. Ein Tempolimit könnte übrigens der Bund sehr schnell selbst beschließen, die Bundesregierung, und es würde sehr schnell wirken. Aber jedenfalls sind es die Inlandsflüge, über die wir seit Wochen diskutieren, nicht. Nur eine Zahl noch, Gabor. Durch Inlandsflüge auf Strecken von bis zu 600 Kilometern ergibt sich theoretisch ein Einsparpotenzial von 1,7 Millionen Tonnen Treibhausgasen. Allerdings, die Gesamtsumme der Treibhausgase im Jahr 2019 in Deutschland beträgt 805 Millionen Tonnen. Daran sieht man ja schon, die Inlandsflugdebatte ist etwas hochgejatzt.
Also die Details deiner Rechenkünste und die des Verkehrsministeriums selbstverständlich, die gibt es wahrscheinlich, wie ich dich kenne, bei euch im Hauptstadt-Newsletter, richtig?
Richtig, Gabor.
Vielen Dank, Michael.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Wir haben ja in der vergangenen Woche mit Anne Schwedt schon über die AMC-Aktie gesprochen. Die Kinoaktie, Sie wissen schon, die im letzten Monat so durch die Decke gegangen ist. Das war eine dieser Aktien, wo sich plötzlich aus scheinbar ja unerfindlichen Gründen ein Schwarm von Kleinanlegern fand, die kräftig investiert haben. Und jetzt scheint sich eben dieser Schwarm von Kleinanlegern auf die Aktie eines Unternehmens zu stürzen, das nach eigener Aussage ein völlig neuen Ansatz der Krankenversicherung verspricht. Und damit nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, dann erzähl uns doch noch mal etwas über diese merkwürdige Aktie, die jetzt diesen aktuellen Hype ausgelöst hat.
Ja, Clover Health ist eine Tech-Firma, die den Gesundheitssektor revolutionieren will. Und zwar bietet die Firma digitale Krankenversicherungen an und hat dafür eine Plattform, auf der Patientendaten gesammelt und mit Ärzten geteilt werden. Soweit so gut. Das erklärt aber nicht, warum die Aktie gestern zeitweise um mehr als 100% zugelegt hat. Wie du schon richtig gesagt hast, Gabor, da geht es weniger um das tolle Businessmodell der Firma, was die Anleger da zum Kauf bewegt, sondern es ist vielmehr wieder einer dieser Fälle, wo sich Millionen Kleinanleger im Internet verabreden, um gezielt Aktien von der Firma zu kaufen, um eben den Preis nach oben schießen zu lassen. Genauso haben wir das ja jetzt auch in der Vergangenheit schon bei AMC oder GameStop gesehen. Warum jetzt aber ausgerechnet Clover Health? Gegen die Firma läuft seit Anfang des Jahres eine Untersuchung des Justizministeriums und das hat die Aktie stark unter Druck gesetzt. Und das wiederum hat große Wall Street-Institutionen dazu bewegt, mit Leerverkäufen auf den Verfall dieser Aktie zu wetten. Um genau zu sein, wurden bei Clover fast 44% der Aktien geschortet. Im Vergleich bei AMC waren es etwa 18%. Und genau das ruft jetzt wieder die Kleinanleger auf den Plan. Ihr Ziel ist es nämlich, den großen Playern an der Wall Street massive Verluste einzubrocken. Und das schaffen die, wenn sie den Aktienkurs nach oben treiben und dadurch die Shortseller dazu zwingen, ihre Positionen aufzulösen und die Aktie zu kaufen. Und das treibt den Preis dann noch zusätzlich nach oben. Für Investoren also super, die hatten gestern mal eben die Chance, ihren Einsatz zu verdoppeln. Shortseller hatten gestern dagegen Verluste von rund 465 Millionen Dollar.
Und dann war gestern ja plötzlich das Internet wie gelöscht, Anne. Der Eindruck jedenfalls wurde erweckt, weil wer die Seiten der Financial Times, des Guardians oder auch die Homepage der britischen Regierung ansteuerte, der stieß auf das große Nichts. Die Schuld liegt offenbar bei einem Cloud-Anbieter in den USA. Weißt du mehr, Anne?
Gestern gab es einen Ausfall bei dem Webservice-Anbieter Fastly. Zuerst gab es Gerüchte, dass es wieder einen Hackerangriff gab. Fastly ist sich aber sicher, dass es nur ein technischer Defekt war. So oder so hat es dazu geführt, dass einige große Webseiten gestern für mehrere Stunden nicht erreichbar waren. Darunter die Financial Times, die New York Times, Bloomberg, aber auch Seiten in Europa wie die BBC, Le Monde oder eben auch die Seite der britischen Regierung. Im vorbörslichen Handel ging es für die Fastly-Aktie deshalb auch um mehr als 3% nach unten. Nachdem die Störung dann aber behoben war, griffen die Anleger wieder beherzt zu und bescherten Fastly dann noch ein Plus von knapp 11%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Gesundheitsministerium den guten alten David Hasselhoff engagiert hat, um Werbung zu machen. Werbung fürs Impfen. Und man weiß gar nicht, ob man lachen, weinen oder einfach mitsingen soll. Im Hintergrund des Videos, das auf Twitter veröffentlicht wurde, sieht man eine große weiße Villa. Und ein paar Palmen wiegen sich malerisch im Wind. Titel des kurzen Streifens:
Ärmel hoch.
Genau, Ärmel hoch für die Impfspritze. Der ehemalige Baywatch-Star, der zwischenzeitlich ein bisschen abgestürzt war, wahrscheinlich zu viel Johnny Walker, tritt wie gewohnt selbstbewusst auf und erwähnt erstmal seine großen Heldenrollen im Fernsehen und natürlich seine Verdienste um die deutsche Wiedervereinigung.
I, David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Knight Rider and the Berlin Wall.
Unerschütterlich glaubt er bis heute, dass sein Song I've Been Looking for Freedom die Mauer in Berlin zum Einsturz brachte. Damals hat er noch die Freiheit gesucht und jetzt hat er sie endlich gefunden. Sie ahnen es, durch die Impfung.
I found freedom. The freedom to get vaccinated and to go around the world. With vaccination, you can too.
Wer sich diesen Spot ausgedacht hat, hat womöglich schon eine Impfung zu viel bekommen oder das falsche Zeug im Arm.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die ganz schweren Jungs auf einen der ältesten Tricks aller Zeiten reingefallen sind. In den letzten Tagen gab es weltweit ungemein erfolgreiche Razzien gegen das organisierte Verbrechen. In 16 Ländern wurden 800 Verdächtige festgenommen. Mafiabosse, Rockerchefs, Clanmitglieder, alles dabei. Und die Polizei konnte jetzt festschnallen, 8 Tonnen Kokain, 22 Tonnen Cannabis und 250 Schusswaffen sicherstellen. Es war eine der erfolgreichsten Operationen gegen die organisierte Kriminalität aller Zeiten. Und wie konnte das gelingen? Naja, die bösen Buben haben mit ganz schicken Krypto-Handys telefoniert und kommuniziert. Garantiert abhörsicher. Und die Chats angeblich nicht zu entschlüsseln. Das Problem war nur, das Problem aus Sicht der bösen Buben, die Handys hatte das FBI selbst gebaut und über Jahre als State-of-the-Art-Model in die Gangster-Szene eingeschleust. Dort regelrecht etabliert. Top-Kriminelle haben sozusagen als Markenbotschafter für diese Eigenbaumarke FBI fungiert. Das ist mal ein raffinierter Scoop. Wahrscheinlich hat die Sängerin Dua Lipa ihren neuen Song »Wir sind gut« eigens fürs FBI gesungen. Und falls nicht, könnte der Song ja trotzdem die Hymne des FBI werden. »We are good«. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I'm on an island, even when you're close. Can't take the silence, I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we shouldn't say we're good. We're not meant to be like sleeping and cocaine. So let's end.
I'm trying my best to make this easy, so don't you miss.